Dank, Lenny. Liebe Grüße auch von Rot am See, von Sam und Alicia und die gesamte Gemeinde darf ich ausrichten. Es ist schön, mit euch zu sein. Einfach, wie gesagt, die Gemeinde hier kennenzulernen, Mülheim kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, wie schön man an der Ruhr entlang laufen kann. Also ich bin so ein Läufer und kann man wirklich bis nach Essen und weiter gut laufen, ohne dass man irgendwie anhalten muss. Das ist richtig klasse. Okay, ich fange mal an und Moment, muss kurz gucken, dass ihr auch dann mein PowerPoint mitbekommt. Als ich in Amerika noch in der Highschool war, also das ist bei uns wie unser Gymnasium, war die Softballmannschaft von meiner Schwester Melanie sehr erfolgreich. Also Softball kennt ihr wahrscheinlich nicht, das ist so ähnlich wie Baseball, also dieses Sport, wo einer wirft und der andere dann auf der anderen Seite versucht es zu schlagen und die laufen dann um einen komischen Viereck rum und das nennen wir Baseball oder Softball. Und also diese Mannschaft von meiner Schwester war wirklich das beste Team in der näheren Region. Hat sich also deshalb auf der bundesstaatlichen Ebene für die Nationalmeisterschaft bestreiten dürfen. Es war ziemlich aufregend für uns als Familie, dass sie das geschafft hat. Also wir waren richtig stolz auf sie. Das Problem war nur, dass Melanie, obwohl sie schon 14 Jahre alt war, sie hatte immer noch ein unglaublich enges Verhältnis zu unserer Familie. Und das Qualifikationsturnier, das muss man sich vorstellen, es war immer noch im gleichen Bundesstaat, aber über eine Woche hat es dann 5 Stunden von uns entfernt wurde gespielt dort. Also niemand aus unserer Familie könnte sich dann freinehmen und mitgehen. Meine Schwester musste allein gehen und deshalb kam es auch dazu, dass sie jeden Abend uns anrief und von dem täglichen Spiel berichtete. Also es ging ungefähr so, dass sie dann heulend ins Handy sagte, wir haben das erste, das zweite, das dritte, das vierte, fünfte, sechste, siebte Spiel gewonnen. Ich habe sogar gut gespielt und jetzt müssen wir schon wieder einen weiteren Tag hier bleiben. Und wenn wir morgen sogar das Finale gewinnen, müssen wir auch noch zur Nationalmeisterschaft in Pennsylvania, was auf der anderen Seite von der Nation war. Also es war sehr süß, es war berührend. Ich muss ehrlich sagen, als Bruder fand ich es auch ein wenig lustig. Und wir haben uns daheim auch wirklich auch Sorgen um meine Schwester gemacht. Obwohl Melanie Menschen und auch gute Freundinnen um sich herum hatte, fühlte sie sich ohne uns wirklich ständig und schrecklich allein. Und so kommen wir auch zu dem Wort, dem vielen am liebsten eigentlich ausweichen, Einsamkeit. Die meisten von uns hätten in einer Situation wie die von meiner Schwester weniger Schwierigkeiten gehabt, hätten wahrscheinlich auch Spaß daran gehabt, an so einer Meisterschaft dann mitzuspielen. Aber das Gefühl von Einsamkeit bleibt vielen von uns, wahrscheinlich allen von uns bekannt. Wir wissen zum Beispiel mittlerweile, dass die sogenannte Einsamkeitsepidemie, habe ich das richtig ausgesprochen, sich immer weiter in unserer Gesellschaft ausbreitet. Laut einer neuen Studie steht die Prozentzahl der Deutschen, die sich häufig oder sogar ständig einsam fühlen, mittlerweile bei 17%. Das heißt, dass in einer Gruppe von 5 Menschen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass mindestens eine Person unter chronischer Einsamkeit leidet. Wegen ähnlicher Forschung gibt es seit kurzem in Großbritannien sogar das neue Ministerium für Einsamkeit, the Ministry for Loneliness. Und Gesundheitshistoriker in vielen Ländern nennen dieses Merkmal eine westliche Besonderheit, eine Einzigartigkeit oder eine einzigartige Eigenschaft der modernen, säkularisierten Länder. Diesen Beobachtungen kommt die zusätzliche noch dazu, dass stressige Arbeit unsere Einsamkeit häufig verschärft. Und deshalb fragte ich mich, als wir das neue Schul- und Arbeitsjahr näherten, ob die Bibel vielleicht zu diesem Thema etwas sagen will. Gibt es Lehren, mit denen wir uns beschäftigen sollen, wenn wir unsere Einsamkeit und unseren Alltag besser bewältigen wollen? Das war meine Frage. Denn Einsamkeit löst sich nicht dadurch, dass man einfach von ihr läuft. Sie lässt sich nicht einfach durch Arbeit oder Beschäftigungen einfach abschütteln. Sie hält an, bis entweder liebevolle Gemeinschaft und Beziehung entstehen oder wir unserer eigenen Not gegenüber taub werden. Deshalb fragen wir uns wirklich zu Recht, zu wem muss ich laufen? Bei wem finde ich diese erfüllende Beziehung? Und typischerweise antworten wir diese Frage entweder mit einer spirituellen oder mit einer natürlichen und sozialen Antwort. Der Fromme sagt, ich muss Gott oder Jesus finden. Und der säkulare Mensch meint, ich muss die richtige Freundesgruppe oder Partnerin finden. Ihr kennt wahrscheinlich diese zwei Antworten, oder? Aber die Bibel zeigt eine ganz andere Perspektive, die gleichzeitig Gott und Menschen bezogen ist. Und diese biblische Perspektive ist deshalb auch viel ganzheitlicher. Also kommen wir jetzt endlich zu dem Bibeltext, ich weiß, ihr wartet schon, den ich heute mit euch betrachten möchte, wo es uns um diese ganzheitliche Perspektive geht, wo diese ganzheitliche Perspektive uns offenbart wird. Wir sind am Höhepunkt der Jesus-Geschichte. Jesus ist am Festtisch mit seinen engsten Freunden. Eine Zeit des Feierns und Gemeinschaft, so ähnlich wie wir dann am Weihnachten haben. Und dann verlässt plötzlich Judas, der ein Freund und Auszubildender sozusagen, also ein Junge sagen wir normalerweise, aber Junge, das versteht niemand mehr, also ich sag mal Azubi, von Jesus war. Er verlässt diese Gemeinschaft, um Jesus seinen Gegnern zu übergeben. Und Jesus erkennt, dass er sich durch dieses Ereignis seinem Tod nähert und sagt dann zu den anderen Azubis oder Jüngern: Nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Und das wird sehr bald geschehen. Liebe Kinder, eine kurze Zeit bin ich noch mit euch. Danach werdet ihr nach mir suchen. Doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also normalerweise ist es bei mir auch so, aber ich glaube, wir fliegen diese Stelle sehr leicht rüber und merken gar nicht, was alles hier los ist. Vielleicht auch, weil es ein bisschen rätselhaft ist. Aber jetzt will ich es mit euch mal etwas näher betrachten. Denn Jesus spürt, dass seine Hinrichtung sich durch Judas annähert und er lässt diesen krassen Worte von sich. Lieben Kinder, eine kurze Zeit bin ich noch mit euch und danach werdet ihr nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also wem die Geschichte dieser Gruppe, und vielleicht gibt es manche von euch, diese Geschichte noch nicht kennen. Wenn wir es nicht kennen, müssen wir uns das mal nochmal richtig vorstellen. Die Männer um Jesus herum haben ihre ganze Zukunft auf Jesus gesetzt. Er hat von einer kommenden Revolution gesprochen und sie dazu überzeugt, sich von ihm und für dieses Ziel ausbilden zu lassen. Und dann sagt er plötzlich, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also es ist wie ein heftiger Schlag, wie ein heftiger Schicksalsschlag. Ihr Leben, ihre Beziehungen, ihre Zukunft und ihre Hoffnungen sind alle mit Jesus verbunden. Und dann heißt es, die Fülle des Lebens, das sie sich vorgestellt haben, bam, weg. Wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Wenn wir weiterlesen, sehen wir die Angst vor dem Alleinsein weitergeschildert. Petrus behauptet, dass er bereit ist, überall mit Jesus zu gehen, sogar zu sterben, nur lass ihn nicht hinterher. Dann beschwert sich Thomas, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst, wie können wir da den Weg kennen? Weil Jesus dann später sagt, ihr werdet den Weg kennen. Und Philippus bittet, zeige uns doch den Weg zum Vater, wie wir es erwartet haben, und dann sind wir zufrieden. In allem, was sie sagen, schallt dieser innerliche Schrei, lass uns bitte doch nicht allein. Lass uns bitte doch nicht allein. Es ist Einsamkeit. Also dieser furchtbare Feind, womit wir in unserer Zeit auch sehr beschäftigt sind, erhebt schon hier, ich hoffe, ich habe den deutschen Ausdruck richtig, also es erhebt schon hier die Einsamkeit ihr schreckliches, furchtbares Haupt. Stimmt das ungefähr? Okay, ja. Also Jesus' Freunde fühlten sich Gott und Jesus so nahe und mussten sich auf einmal fragen, ob es nur eine Phase, nur eine Illusion gewesen ist. Und der gleiche Gedanke, die gleiche Angst spüre ich heute immer häufiger bei meinen nichtchristlichen sowohl als auch bei meinen christlichen Freunden. Wir haben heute das Gefühl, welches wir oft unterdrücken wollen, dass es doch so viele Fragen und zu wenige Antworten gibt. Dass wir lange nicht mehr oder vielleicht noch nie Gott gespürt haben. Dass wir allein gelassen sind. Und dass wir deshalb vielleicht doch nicht von irgendjemandem durch und durch gekannt und geliebt sind. So allein fühlen sich viele. Und wir sehen es auch in der Bibel. Und doch sagt Jesus etwas hier, das genau auf solchen Gefühlen und Ängsten eingeht. Wie die Jünger sind wir so schockiert von dem, was Jesus über seine Abkehr sagt, dass wir die vorherige Aussage schnell vergessen. Wie ich gesagt habe, wir überfliegen diese Stelle. Wir wollen gar nicht damit umgehen, dass er halt davon spricht, dass er weitergeht. Aber weil wir das sehen, vergessen wir eigentlich, was er davor gesagt hat. Also lasst uns nochmal hinschauen. Judas geht raus, um Jesus zu verleugnen. Und Jesus sagt erstmal etwas, was uns staunen lassen sollte. Er sagt nicht, ach, durch mein Leid und diesen Betrug wird Gottes Güte verschollen. Das wäre zu erwarten. Aber nein, Jesus erklärt, ich und Gott werden durch alles, was jetzt geschieht, verherrlicht. Also verherrlicht, schon wieder so ein komischer biblischer Begriff. Was sollen wir damit anfangen? Was heißt es überhaupt? Also das original griechische Wort doxazo bedeutet so viel wie groß gemacht, gepriesen und ins rechte Licht gerückt. Also es geht darum, dass einer für den gesehen und gefeiert wird, der er wirklich ist. Jesus sagt also, mein Tod wird Gott und mich ins rechte Licht rücken. Ihr werdet mich wirklich sehen. Ich werde endlich erkennbar sein. Seht ihr den Paradox, was wir hier lesen? Eine vollkommene Überraschung. Jesus sagt, erst wenn ich sterbe, werdet ihr mich und Gott wirklich sehen können. Erst wenn ich sterbe, werdet ihr die Fülle meiner Liebe erkennen. Wir denken manchmal, es wäre so viel schöner, wenn Jesus jetzt lebte. Es wäre so viel leichter, an ihm zu glauben, wenn ich ihn vor mir hätte. Aber Jesus antwortet auf genau solchen Gedanken hier. Er widerspricht uns und sagt, nein, liebes Kind, du könntest nicht wissen, wie sehr ich dich liebe. Du könntest nicht wissen, wie sehr ich dich liebe. Also wer ich tatsächlich für dich bin, wenn ich mein Leben für dich nicht hingegeben hatte. In anderen Worten, wir hätten besseren Grund zu denken, dass wir alleine und verlassen sind, wenn Jesus für uns nicht gestorben wäre. Das Kreuz ist das nächste zu einem Beweis dafür, dass Gott sich nicht alleine und ungeliebt lässt. Es bietet dir einen Rückhalt, wenn sich das auch mal komplett anders fühlt. Wir wissen zwar nicht, warum wir manchmal leiden, aber durch das Kreuz versichert uns Jesus, du leidest nicht aus dem Grund, dass ich dich nicht liebe. Du leidest nicht aus dem Grund, dass ich dich nicht liebe, weil das Kreuz ein Beweis dafür ist, dass du geliebt bist. Auch wenn sich das anders fühlt. Wir sind heute so davon ausgerichtet auf unseren Gefühlen. Und hier geht es vielmehr um einen Fakt. Etwas, was deine Umstände nicht verändern können. Einen richtigen Halt. Jesus sagt also in diesem Text zwar, dass er zwar nicht mehr vor uns stehen wird, aber auch, dass er uns das vollkommene Zeichen seiner liebenden Nähe hinterlässt. Du bist nicht allein gelassen. Gott liebt dich wirklich. Das ist die göttliche Antwort auf unsere Einsamkeit. Und sie ist auch der Anfang der Revolution, die Jesus seinen Freunden versprach. Sie setzt die Grundlage für eine neue Kultur, sodass Jesus weiter erklärt, jetzt gebe ich euch ein neues Gebot. Wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid, meine Azubis seid. Wir müssen verstehen, was an dieser Stelle geschieht. Wir greifen nach Liebe. Wir glauben an das, was The Beatles gesungen haben, als sie vor 52 Jahren All You Need Is Love proklamiert haben. Wir lesen die Nachrichten und wir wünschen uns, dass Menschen mehr gegenseitige Achtung zeigen würden. Überall gibt es mittlerweile in unserer Kultur auch Aktivisten, die Liebe für ausgegrenzte Menschen und eine missachtete Welt fordern. Unsere Welt sucht eine Revolution. Sie will das Gesetz erneuern. Niemand soll einsam sein. Niemand soll ungeliebt sein. Und doch sind wir eigentlich immer noch mehr einsam. Und deshalb, also Jesus, er spricht in diese tiefe Sehnsucht hinein. Jetzt, während meine Liebe für euch sichtbar wird am Kreuz, gebe ich euch ein neues Gebot. Gebot nicht nur etwas, was du tun musst, sondern die Grundlage von einer neuen Kultur, die Grundlage von einem neuen Leben. Ja, The Beatles, die Aktivisten unserer Welt, sie haben recht. Sie haben recht. Die Einsamkeit, die Ungerechtigkeit und der Schmerz unserer Welt braucht eine systematische Wende. Wir wissen das. Die Liebe fehlt. Und aus dem gleichen Grund wollte auch Jesus ein neues Grundgebot einsetzen. Aber er fordert nicht nur dieses Gebot, liebt einander. Er macht sie auch erst möglich. Die Welt sehnt sich nach Liebe und fordert sie. Jesus stillt die Sehnsucht und mobilisiert liebevollen Menschen. Wir brauchen diese Geschichte. Wir brauchen diese Stelle, wo Jesus uns erklärt, erst wenn ihr meine Liebe seht, werdet ihr andere Menschen recht lieben können. Es ist typisch, wenn wir heutzutage Anteil an Gemeinden oder Vereinen, Freundschaften und Beziehungen haben, dass wir unsere Ansprüche in den Vordergrund stellen wollen. Die Gemeinde, Freundschaft oder Beziehung soll mich immer auf diese oder eine andere Art und Weise dienen. Aber Ansprüche sind einfach von der Definition her selbstorientiert. Wenn wir also alle mit unseren eigenen Ansprüchen kommen, zerreißen wir die Gemeinschaft. Genauso ergibt sich in einer Gesellschaft, so wie unsere, wo jeder hauptsächlich auf seine eigenen Wünsche fokussiert ist, eigentlich immer mehr Unruhe und Zerschrittenheit. Es wird ja immer mehr für Liebe plädiert, und es gibt immer weniger Liebe, weil es um Liebe für mich geht. Und das bringen wir in unsere Gemeinden rein. Wir vereinsamen uns selber und dabei wird unsere Sehnsucht nach Anerkennung, Liebe und Gemeinschaft immer stärker. Doch dann antworten wir auf diese Sehnsucht mit einer wiederholten Betonung unserer Ansprüche, sodass es ein Zirkel sich ergibt, die unsere Uneinigkeit, Einsamkeit und Frustration nur verstärkt. Wir haben einen Anspruch auf Gemeinschaft. Dieser Anspruch wird nicht erfüllt. Wir ziehen uns von der Gemeinschaft zurück. Wir merken aber, wir haben eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und dann wird dieser Anspruch schon wieder nicht erfüllt und wir ziehen uns noch weiter weg. Und wir zerreißen uns. Der einzige Weg zur Heilung, zur Gemeinschaft und zu dem Ende unserer Einsamkeit ist die Erkenntnis, dass unsere tiefste Sehnsucht schon gestillt ist. Nur wenn wir verstehen, dass diese tiefste Sehnsucht schon gestillt ist, werden wir unsere Ansprüche für Zusprüche wechseln. Nur so werden wir die Nöte unserer Gemeinden, Nachbarn, Freunden und Partnern eingehen. Nur so werden wir unseren Blick erweitern, um die Welt und andere Menschen, sogar andere Menschen in der Gemeinde, für sich zu sehen und nicht allein für unsere eigenen Zwecke. Nur so entsteht Gemeinschaft, die erfüllend ist. Das heißt, Jesus kommt rein. Er sieht diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Er sieht, dass wir einsam sind. Er sieht, dass wir Liebe suchen. Und er gibt dir es einfach erst. Und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass es uns gegeben ist, erst dann fangen wir an, auch andere Leute wirklich zu lieben. In eine Gemeinde reinzugehen oder in die Kultur reinzugehen und zu fragen, was kann ich bringen? Wie kann ich dich ermutigen? Anstatt zu sagen, diese Gemeinde, diese Kultur, diese anderen Menschen, sie lieben mich nicht wirklich oder richtig. Es ist unendlich wichtig, dass wir Jesus selbstlose Liebe anschauen und immer wieder erneut erkennen. Steht schon im Alten Testament, dass Gottes Gnade jeden Tag neu wird. Wir müssen es jeden Tag neu erleben. Es ist so wichtig. Denn diese Liebe, sie ist der Ursprung der Revolution, die uns zusammenführt, anstatt auseinander. Wenn wir sehen, dass wir von ihm nicht allein und lieblos gelassen sind, werden wir eine Antwort auf die Einsamen und die Ungeliebten unserer Städte und Welt werden. Wir werden Gemeinschaft für andere suchen und nicht nur für uns selber. Wir singen gleich noch ein Lied, was wir eigentlich schon gesungen haben, aber es passt irgendwie einfach so gut, ich will es nochmal singen. Und wir werden es auch nur mit Gitarre und mit Stimme singen, einfach so, dass dass unser Fokus wirklich auf die Worten bleibt. Und ich will nochmal fragen, wenn du Jesus schon kennst, also kennst du schon Jesus, lass dich daran erinnern, dass seine Liebe mehr als ausreicht. Dass sie wichtiger ist, als alle anderen Sachen sind. Wichtiger als alle Strukturen, die Sachen, die in unserer Kultur sind. Dass sie dich nicht alleine lässt und vielmehr, dass sie dich freisetzt. Sie setzt dich frei, um endlich die Sorgen der Welt zu sehen, um endlich die Sorgen von anderen Menschen zu sehen und zu dienen. Anstatt nur dich selber dienen zu wollen oder gedient zu sein. Und wenn du heute da bist und du kennst Jesus noch nicht, lass mich dir versprechen, dass er alles verändert. Dass er sich finden lässt, wenn du ihn suchst. Und dass er schon längst sein Leben für dich hingab. Mit dem einfachen Wunsch, dass du sehen würdest, wie sehr er dich jetzt schon liebt.